Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Transformation. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement, KMM, an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Wir probieren etwas Neues in diesem Jahr bei Wie geht's? Und das sind kleine Themenschwerpunkte. In der vergangenen Folge war Matthias Hornschuh zu Gast. Eine sehr hörenswerte Folge mit dem Komponisten und Experten für Urheberrecht im künstlerischen Bereich. Und mit ihm sprach ich über KI und deren Implikationen für künstlerische Arbeit. Das Thema begleitet uns auch heute, allerdings mit einem anderen Fokus. Ich habe Hannes Tronsberg zu Gast, der Kulturinstitutionen dabei unterstützt, ihr Publikum besser zu erreichen und dafür auf Mustererkennung und Machine Learning zurückgriff, auch schon bevor KI oder AI in aller Munde waren. Nachdem wir in unserem ersten Gespräch vor einigen Monaten viel darüber ausgetauscht haben, wie Kulturinstitutionen mithilfe von digitalen Technologien ihre klassischen Managementaufgaben wirksamer gestalten können, von A wie Auslastungsprognosen bis Z wie Zielgruppenkommunikation, betrachten wir heute noch einmal breiter und etwas tiefer, was KI aus seiner Sicht für Potenziale und auch für Grenzen für Kulturorganisationen und Kulturmanagement bietet. Hannes Tronsberg ist Gründer und CEO der Berliner Technologiefirma Future Demand. Zuvor war er unter anderem als Geschäftsführer des Musikfestivals Martinu Festtage tätig, Kommunikationsleiter bei den ICF Freestyle Kayak World Championships und er hat Musikwissenschaft, Wirtschaft und Philosophie in Hamburg, Basel und München studiert. Wer mehr über Hannes Werdegang wissen möchte, der findet wie immer biografische Angaben sowie natürlich auch einige weiterführende Links zum Gespräch in den Shownotes dieser Folge und auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Ich wünsche allen viel Spaß mit dieser Sommerfolge und wir haben auch schon mehr in der Pipeline. Im August setzen wir einen neuen Schwerpunkt und schauen, welche Ähnlichkeiten sich zwischen der Welt des Spitzensports und der Kultur zeigen. Und auch Carsten Broster wird wieder für unser traditionelles Sommergespräch zu Gast sein. Doch nun erst einmal auf in den Austausch mit Hannes Tronsberg. Ich bin per Zoom verbunden mit Hannes Tronsberg, der zum zweiten Mal im Podcast zu Gast ist. Ich bin auf kaum eine Folge so viel angesprochen worden wie auf unser letztes, das bisher ja erste Gespräch, das wir gemeinsam geführt haben, weil ganz viele HörerInnen wirklich fasziniert waren von dem, was du so aus der Welt von dem, was ich jetzt einfach der Kürze halber nochmal KI nenne, gesagt hast, auch wenn wir in dem ersten Gespräch ja schon versucht haben, ein bisschen zu differenzieren, dass ganz viel KI genannt wird, aber ganz viele verschiedene Sachen sich darin hinter verbergen. Das Schöne ist, dass bei aller KI das Interesse am Menschen ja vielleicht sogar nochmal wächst. Und eine Frage, die ja ganz aus dem Interesse nach den Menschen geboren ist, ist die Frage, mit der wir immer anfangen. Lieber Hannes, wie geht's?
Lieber Martin, vielen Dank für die Einladung wieder. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Und mir geht's gut. Mir persönlich geht's gut, uns als Firma geht's gut. Und gleichzeitig sind es sehr abenteuerliche und interessante und wechselhafte Zeiten, glaube ich, für die Kultur und viele andere und Veranstalter, aber auch für uns viel, weil natürlich dieses Thema uns rumtreibt, mich rumtreibt, aber sehr positiv und manchmal auch herausfordernd.
Ja, mögest du in interessanten Zeiten leben, ist, glaube ich, so sagt man zumindest, ist ja irgendwie ein Fluch im Chinesischen, aber zugleich habe ich auch das Gefühl, es steckt darin halt gleichermaßen viel, viel sicherlich auch Herausforderungen, aber schon auch viel Möglichkeit. Und vielleicht fangen wir mit diesem Zweischneidigen auch gleich an, bevor wir nachher vielleicht noch mal ein bisschen genauer reinzoomen und auch wieder versuchen zu differenzieren. Was ich sehr in Erinnerung habe, als wir angefangen haben, nach einem Termin zu suchen für unser Gespräch, dass du gesagt hast, die Nachfrage nach euren Angeboten oder auch das Interesse generell, was lässt sich so mit KI machen, auch in Kulturorganisationen, sei in den letzten Wochen und Monaten nochmal gestiegen und dass du das Gefühl hattest, dass das eigentlich ein Zeichen für Krise auch ist, dass sozusagen die Krise die Offenheit befördert. Mir ist das auf Anhieb einerseits plausibel, aber andererseits vielleicht auch ja eine erklärungsbedürftige Hypothese. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen beschreiben, was erlebst du gerade, was hat sich verändert und wie kommt diese Doppelung aus Krise und Interesse, die du wahrnimmst?
Ich glaube, da ist es sehr hilfreich, wenn wir auch ein bisschen geografisch unterscheiden zwischen dem deutschsprachigen Raum oder insbesondere in Deutschland und dem nordamerikanischen Markt oder auch in UK dergleichen. Was wir schon immer oder was ich persönlich auch aus den Gesprächen eigentlich schon immer mitgenommen habe, ist, dass der Fokus, wie relevant sind eigene Einnahmen und wie genau kennt man die auch und wie genau optimiert man alles, was man unter seiner Kontrolle hat, um Einnahmen zu steigern. Und das ist eben schon relativ stark damit korreliert, wie wichtig sind denn die Eigeneinnahmen, wie die Amerikaner das nennen, Earned Revenue, im Vergleich zum Gesamtbudget. Und das ist natürlich schon so, dass das im deutschsprachigen Raum durch die im internationalen Vergleich sehr umfangreiche Förderungen aus der öffentlichen Hand heraus natürlich die Einnahmen einen geringeren Anteil und eine geringere Relevanz am Gesamtfinanzierungsmix haben. Und wenn wir jetzt diese Krisensituation uns angucken, wo wir sagen, dass substanziell die Budgets gestrichen werden oder selbst wenn sie konstant gehalten werden und die Personalkostensteigerungen nicht mehr ausgeglichen werden, was bei ja vielen Mehrspartenhäusern dann gleich 100.000 oder Millionen Euro zusätzliche Kosten pro Jahr sind. Wenn wir uns das angucken, dann braucht es eben tatsächlich doch, dass die Organisation merkt, wir müssen uns stärker um die Einnahmen kümmern und viel stärker uns daran bemühen, die an Stellen zu erheben. Potenzial, die es vielleicht noch gibt. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass ich persönlich wahrnehme, dass es eine größere Offenheit gibt, Dinge anders zu machen, andere Sachen auszuprobieren, die man bisher nicht gemacht hat. Und dazu kommt schon auch, dass in vielen Marketing-Teams da jetzt vielleicht auch auffällt, dass man dieses Skillset, was jeder Online-Shop als Lebensgrundlage letztendlich hat, nämlich wie vermarkte ich digital datengetrieben, automatisiert und hocheffizient meine, ob das dann Turnschuhe oder sonst was ist, meine Produkte, meine Hotelzimmer, wie auch immer. Wie geht das eigentlich? Was ist da heute State of the Art, dass da tatsächlich die allermeisten, insbesondere Teams in Kulturorganisationen, häufig nicht die gleiche Erfahrung haben wie, ich sag mal, ihre Counterparts in anderen Organisationen, die eben jetzt vielleicht irgendwie einen Shop für Lampen oder irgendwie sowas betreiben. Da merkt man einfach, dass es da schon einen relativ großen Unterschied gibt. Und umso interessanter ist es dann vielleicht für diese Organisationen und diese Teams rauszufinden, wie können wir diesen Gap denn eigentlich aufholen? Weil die gleiche Lernkurve im gleichen Tempo hinterherlaufen meistens nicht die zielführenden Ergebnisse bringt, weil dann bin ich immer noch hinten dran, weil die anderen laufen auch weiter, die bleiben nicht stehen.
Also finde ich, da steckt schon ganz viel sehr, sehr Spannendes drin. Vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht genau eine Vorstellung haben, was du so machst. Erstens würde ich wirklich empfehlen, unser erstes Gespräch anzuhören. Da erzählst du ja sehr viel über sowohl Prognosetools, die ihr entwickelt habt, mit denen man sehr genau vorhersagen kann, wie wird wohl die Nachfrage zu einem bestimmten, ganz konkreten Angebot an einem bestimmten Termin, zu einem bestimmten Kontext sein. Aber auch sowas wie zum Beispiel Webseitenoptimierung individualisiert, wo tatsächlich nach Geschmacksclustern eine Person das empfohlen bekommt, was für sie am wahrscheinlichsten das persönliche Interesse trifft. Da kriegt man ja schon so eine Ahnung, was du meinst, wenn du jetzt hier auch sagst, das, was auf vielen Online-Plattformen, die verkaufen wollen, gang und gäbe ist, eben auch für den Kulturbereich nutzbar zu machen. Jetzt vielleicht ganz kurz gefragt, aufbauend an dem, was wir beim letzten Gespräch gesagt haben, sind das immer noch so die Kerndinge oder passiert in dem, was marketingmäßig möglich ist, ähnlich rasant nochmal Neues, wie man ja insgesamt das Gefühl hat, dass zum Beispiel mit diesen generativen Modellen im Grunde genommen alle paar Monate eigentlich fast sagen so eine Art Entwicklungssprung ist von dem, was möglich ist. Ist das auf dieser sehr anwendungsbezogenen Ebene auch so rasant oder ist es da ein bisschen organischer und langsamer in der Entwicklung?
Ich glaube, man muss immer so ein bisschen unterscheiden, wie so eine Entwicklung dann tatsächlich sich aussieht. Wenn wir heute eine Änderung in unserem Produkt oder in unseren Anwendungen umsetzen, dann haben wir natürlich die Herausforderung, dass wir sicherstellen müssen, dass sie für die Diversität unserer Nutzerinnen und Nutzer und ob das jetzt in Südostasien in Sri Lanka ist oder ob das in Los Angeles ist oder dergleichen, dass es überall funktioniert und gleich gut funktioniert und richtig funktioniert. Und da ist tatsächlich, das wird vielleicht der ein oder andere Hörer und die Hörerin auch schon mitbekommen haben, manchmal diese Modelle sind dann manchmal sehr confident, aber trotzdem falsch. Und entsprechend ist, glaube ich, die große Herausforderung, die wir für uns sehen, dass wir in solchen Einsätzen oder in solchen Anwendungsfällen dafür sicherstellen müssen, dass wir eben so gute Guardrails, so gute Rahmenbedingungen setzen, dass wir eine hohe Genauigkeit und eine hohe Treffsicherheit letztendlich garantieren können. Und da gibt es Herausforderungen. Ich kann ganz konkret aus einer Herausforderung berichten, wo die mitten in der Entwicklung steckt. Wir haben eine Funktion, wenn wir Kampagnen bei Meta und Instagram zum Beispiel starten, dann kann die Software die Texte für die Anzeigen automatisiert vorschreiben. Das haben wir schon relativ lang. Das wird immer besser. Durch die besseren Modelle können wir die Modelle austauschen. Dann werden die, wird da die Tonalität besser und dergleichen. Wir wollen das gleich aber auch für Bildmaterial ermöglichen. Das heißt, ich habe so eine klassische Anzeige, so eine Grafikkachel, wo ein Text drauf ist, und wir wollen jetzt diesen Text automatisiert variieren und durchvariieren oder den Hintergrund austauschen oder dergleichen. Heute haben wir darin, wenn wir sowas wollen, müssen wir ungefähr 50 Bilder erstellen, um daraus 3 oder 4 Varianten auswählen zu können, die so gut sind, dass die üblicherweise den Qualitätsansprechen der Nutzerinnen und Nutzer standhalten würden. Und das ist wirtschaftlich noch nicht machbar, weil es einfach zu teuer ist, jedes Mal 50 Varianten zu erstellen, um dann 3 zu behalten. Insbesondere, wenn wir eigentlich 100 Varianten haben wollen, dann kann man sich das ausrechnen, wie viele man da hinterher testen muss. Das ist einfach zu teuer. Insofern, glaube ich, gibt es schon, dass wir sehen, dass wahnsinnig viel möglich wird. Ich sehe heute, dass wir in den nächsten 1,5, 2, 3 Monaten diese Funktion dann bereitstellen können und zuverlässig bereitstellen können. Aber manchmal dauert es dann auch, manche Sachen dann doch ein bisschen länger, als auch ich mir das wünschen würde oder so.
Da muss ich jetzt natürlich nachhaken, weil das mit dem Bildmaterial eine super spannende Frage auch ist, mit Blick auf was für Bildmaterial ist das dann? Ist das in der Regel, baut ihr Variationen basierend auf bestehendem, ich sage jetzt nochmal ganz altmodisch, echtem Material? Also was weiß ich, der Shot sagen des Hauses, ein Porträt von der Künstlerin, den KünstlerInnen, die auftreten? Oder geht es wirklich auch um atmosphärische Bilder, die dann komplett generativ erstellt worden sind?
Also das, was wir jetzt aktuell planen für diesen ersten Release, das erste dafür, ist tatsächlich nur Varianten von existierendem Bildmaterial. Das hat auch was damit zu tun, dass insbesondere in dem Moment, wo Künstlerinnen und Künstler oder auch Marken oder historische Gebäude vielleicht zum Tragen kommen, da würde keiner der Werbetreibenden und der Betroffenen akzeptieren, dass wir so ein Bild erstellen, was so ähnlich aussieht wie die Künstlerin.
Ein Musterbild der Elfie.
Die Künstlerin ist, ja, oder das im Zweifel auch, genau, ich würde mal tippen, dass die Elfie nur so mittelprächtig amused ist, wenn hinterher 5 Spitzen mehr da sind oder 2 fehlen oder dergleichen. Also das würde man nicht akzeptieren, weil da natürlich auch das immer was mit Marke und Markenbotschaft und Image und dergleichen zu tun hat. Und deswegen ist dieses von Scratch wirklich von Null anzufangen aktuell, glaube ich, noch nicht wirklich zielführend. Wir haben Kunden, die das schon eigenständig nutzen, das dann aber eher im Live-Entertainment, im Party-Segment oder so, da wird das sehr umfangreich genutzt, da ist die Markenführung ein bisschen lockerer gehandhabt, würde ich jetzt mal sagen. Oder auch im Hotel-Business oder im Hospitality-Kontext, da kommt das vor. Aber jetzt für Kulturorganisationen halte ich das aktuell dafür noch nicht so weit genug. Die Idee, die wir eben haben, ist, es gibt ein Bild und ich habe da einen Slogan drauf und wir tauschen den Slogan aus und testen da 4 verschiedene Slogans und haben dann hinterher das gleiche Bildmaterial und ich muss nicht eine Grafikerin oder einen Grafiker bitten, dieses Bild 4-mal zu erstellen. Oder wir brauchen verschiedene Formate dieser Anzeige und wir müssen jetzt nicht 5 verschiedene Formate mit dann jeweils 3 verschiedenen Botschaften, da wird man schon klar, es sind plötzlich 15 verschiedene Varianten, die ich haben muss. Solche Dinge wollen wir automatisieren und da, glaube ich, bin ich ganz optimistisch, dass es relativ zeitnah qualitativ hochwertig gehen wird.
Mhm. Nächste Frage, die alleine mit deinem Eingangsstatement für mich sagen total spannend im Raum steht. Wenn du sagst, das ist ja erstmal sehr plausibel im, was weiß ich, angloamerikanischen Kontext mal als die Kontrastfolie, die man ja auch gerne heranzieht, sind die Prozente, die Earned Revenue, die eigenen Einnahmen ausmachen, zum Teil ja exorbitant höher, als es in einem, sagen wir mal, beispielsweise deutschen Opern- oder Konzertbetrieb der Fall ist. Da sprechen wir ja nach wie vor oft über 15%, 20% Eigeneinnahmen nur, was sich dann in diesen ganz sagen spannenden und für viele auch, glaube ich, ganz schwer nachvollziehbaren Konstellationen in Corona ja auch gezeigt hat, dass im Prinzip das Haus zuzumachen gar kein großer Wirtschaftsschaden ist, wenn man parallel dann auch, was weiß ich, mit Kurzarbeit und anderen Unterstützungen eigentlich tatsächlich mehr einnimmt, als man mit dem Spielbetrieb einnehmen würde. Also diese 15%, die dann wegfallen, tatsächlich sagen weniger ausmachen als das, was man durch den Kurzarbeit und so weiter eingespart hat. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr eigene Konstellation. Und du beobachtest aber, das habe ich jetzt rausgehört, dass eben angesichts von knappen öffentlichen Kassen, Einsparungen, bestenfalls tatsächlich ja vielleicht sagen konstanten Zuschüssen, aber dann eben steigenden Personalausgaben, dass also sagen dieses Interesse am Earned Revenue steigt. Meine zugespitzte Frage wäre, glaubst du, dass sozusagen der Kuchen, den es da gibt, dass man mit KI-gestützten Tools, mit einfach vielleicht, man könnte auch sagen, Marketing auf der Höhe der Zeit. Dazu ist dann wahrscheinlich KI auch nur eine Facette dessen, was man da einsetzt. Dass man da mit dem Anteil am Kuchen sich steigern kann als Organisation oder kann man auch den Kuchen größer machen? Was ist so da deine Perspektive? Ist da noch Luft sozusagen nach oben auch insgesamt in dem Feld Kulturnutzung?
Also die spannende Frage ist, jetzt definieren wir den Kuchen. Was ist denn mein Wettbewerb? Ich glaube, das ist eine total spannende Diskussion, weil ich argumentiere immer, den Wettbewerb, den man im Marketing als Kulturinstitution geht, ist der Wettbewerb mit Algorithmen. Oder das ist ein Wettbewerb, der auf deren Hoheit stattfindet, weil tatsächlich ich genauso gegen den Shop, der Turnschuhe verkauft, in Wettbewerb trete, wenn ich eine Kampagne bei Meta zum Beispiel schalte oder eine E-Mail rausschicke, weil das geht darum, wer gewinnt das Auktionsverfahren, wer ist am Schluss in der Primary Inbox bei Google, bei Gmail, wer landet woanders und wer schafft Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und da ist der Wettbewerb viel diverser und viel größer als das tatsächlich jetzt eng gefasst andere Konzerte oder Events oder Kulturveranstaltungen sind, ja, oder Kulturangebote. Ich glaube, da ist auf jeden Fall die Ausweitung des Anteils der Kulturangebote im Vergleich zu anderen auf jeden Fall möglich. Es gibt so ein, wir argumentieren ganz stark damit und können das auch in den Zahlen zeigen und sehen, dass wenn man heute für Werbung Geld ausgibt, das tut mir jetzt für alle Marketeers leid, weil die Zahl ist sehr frustrierend, nur 1,5% der Anzeigen, für die man bezahlt, werden tatsächlich wahrgenommen. Nur 1,5% ist relativ wenig. Ja. Der Hauptgrund, warum das so ist, ist die fehlende Personalisierung. Mit der Kultur spricht man gerne von Relevanz. Das ist die fehlende Relevanz. Und Relevanz kann ich erzeugen, indem ich besser erkläre, warum das für die Person, die ich da gerade anspreche, relevant ist und entscheidend ist und wichtig ist. Und das kann ich aber nicht machen, indem ich eine Botschaft an alle rausschicke, sondern ich muss das personalisieren. Und fast alle in der Werbebranchen oder andere Branchen, die Werbung betreiben, machen das. Da gibt es auch sehr viele, die machen das auch weiterhin sehr schlecht. Und wir haben eher so einen Split zwischen großen Unternehmen und kleineren Unternehmen. Ja, also Firmen, die einfach nur 2 oder 3 Leute im Marketing haben oder gar noch weniger, die können das oft nicht leisten, weil sie die Zeit nicht haben, weil man das bisher immer manuell machen musste. Und große Organisationen machen das natürlich. Und ich glaube, diese Unterscheidung ist eher der wichtigere, der Vektor ist, glaube ich, das, was ich da immer mir anschauen würde, ist, natürlich können, da bin ich absolut überzeugt, dass wir mehr Personen für Kulturangebote gewinnen können. Da gibt es auch sehr viele Studien, die das sehr klar darlegen. Aber vielleicht ist die Art und Weise, wie ich diese Personen erreiche, eine andere als die Art und Weise, wie ich meinen Abo-Käuferin dazu motiviere, ein weiteres Abo zu kaufen. Wenn wir aber üblicherweise mit einer Botschaft nach draußen gehen als Kulturorganisation und immer ähnlich kommunizieren und Werbung betreiben, dann wird das nicht gelingen, weil ich kann nicht diese beiden sehr unterschiedlichen Motivationen mit der gleichen Botschaft und der gleichen Kampagne und der gleichen hinterher auf der gleichen Anzeige zum Beispiel erreichen, sondern da muss ich differenzieren. Und wenn ich diesen Weg gehe, dann hat man, glaube ich, auch Chancen, Publikum mehr in Kulturangebote zu bringen, die man bisher vielleicht, ich mag das Wort nicht so gerne, aber eher verloren hat für diese Art der Freizeitbeschäftigung, um es mal grob zu fassen.
Ja, also habe ich direkt wieder eine ganze Reihe von Nachfragen, die ich gerne am liebsten alle auf einmal stellen würde. Ich fange vielleicht erstmal den Gedanken an, weil ich total wichtig und ich glaube, ich habe ihn selber noch nicht ganz durchdrungen, aber ich habe das Gefühl, da stecken ganz, ganz spannende, viele Follow-ups wirklich auch für die Praxis drin. Du sagst also zunächst mal, wir konkurrieren nicht nur um die knappe Zeit, die Menschen bereit sind, weg von der Couch zu verbringen. Das ist ja so häufig so ein Bild, ne? Gewinne ich die Menschen für mein Konzert gegenüber dem Konzert in der Nachbarschaft vielleicht, wenn man es jetzt mal in der Nachbarstadt, wenn man jetzt mal das Ruhrgebiet oder irgendwie in einer anderen Metropolregion nimmt. Wie schaffe ich es, sozusagen durchzudringen mit meinem Angebot an die Menschen, die überhaupt überlegen, ins Konzert zu gehen? Und dann wäre ja so ein weiterer konzentrischer Kreis, der vielleicht auch nicht so ein völlig überraschender Gedanke ist, zu sagen, naja, aber wir konkurrieren jetzt zum Beispiel auch mit Netflix. So, wie kriegt man die Leute überhaupt vom Sofa runter? Du gehst eigentlich noch einen Schritt weiter und wenn du sagst, im Grunde genommen konkurriere ich auch gegen den Turnschuh, weil die Frage ist, was dringt überhaupt in die Aufmerksamkeitshorizont in der digitalen Kommunikationswelt, in der sich meine potenziellen BesucherInnen bewegen. Und nur wenn ich da den Turnschuh überlegen bin in der Zielgerichtetheit der Ansprache, dann erwägen die vielleicht überhaupt, ob sie statt der Netflix-Serie in das Konzert gehen. Das heißt, du würdest tatsächlich sagen, in der digitalen Kommunikation würdest du noch weit über nur so eine Art von zum Beispiel Live-Event als Konkurrenzfeld hinausgehen und sagen, eigentlich konkurriert man mit der kompletten digitalen Kommunikation. Habe ich das erstmal soweit richtig verstanden?
Absolut. Wir unterscheiden zwischen Intent und Boredom in der Werbung. Intent ist etwas, wo ich bei Google dominieren kann oder muss. Da ist Google Battleground Nummer eins. Ja? Das ist jemand, der gibt bei Google ein, welche Sinfoniekonzerte oder welche Konzerte oder welche Klassikkonzerte, was auch immer der Suchbegriff sein mag, kann ich heute Abend oder am Wochenende in Berlin angucken.
Das ist zum Beispiel, wenn man Städtetourismus macht, ne? Sowas. Dann, ja, wenn ich weiß, ich bin drei Tage.
Das gilt auch für sehr, sehr viele Berlinerinnen und Berliner der Fall. Das ist nicht nur Touristen, sondern das trifft auch sehr viele, die hier sind, die sich überlegen, ah, vielleicht haben wir am Wochenende doch Zeit, wollen wir doch ein Konzert gehen, was läuft denn? Weil tatsächlich ist es natürlich in kleineren Städten, wo ich ein Orchester habe oder ein Theater habe, dann ist es vielleicht eher so, dass die Person, wenn sie schon letztendlich die Absicht, also den Intent haben, zu einem Konzert zu gehen, dann gehen sie im Zweifel vielleicht direkt auf die Website des lokalen Sinfonieorchesters oder dergleichen. Hier in Berlin ist das natürlich ein bisschen anders. Es gibt auch ein paar andere Städte. München ist ja auch durchaus so. Frankfurt, Köln, da gibt es dann eine Vielzahl von Angeboten. Und das sind die Zielgruppen, die ich eigentlich schon motiviert habe oder die von sich aus intrinsisch motiviert sind, etwas zu tun. Da muss ich dafür sorgen, dass die mich finden können. Ja, das was, wo wir zum Beispiel überhaupt nicht aktiv sind. Mir geht es darum, dass wir das Thema Boredom angehen. Das sind Leute, die noch gar nicht diesen Entschluss gefasst haben und gar nicht auf die Idee gekommen sind, sie könnten doch mal wieder in ein Symphoniekonzert gehen. Das ist viel herausfordernder, das zu erreichen, aber das ist echte Nachfragesteigerung. Weil wir sehen regelmäßig, dass Kulturorganisationen und auch andere Werbetreibende bei Google Search Ads schalten und sagen, dass die wahnsinnig effizient sind. Das ist aber natürlich so ein bisschen die Frage, haben sie denn wirklich inkrementell mehr Tickets verkauft oder war das einfach nur eine bezahlte Anzeige und darunter war der organische Treffer, der auch, weil wenn da jemand eingibt, La Bohème in Bielefeld oder irgendwie so und das, da gibt's halt keine Alternative. Da war jemand einfach zu faul, die Website direkt zu finden und zu suchen, sondern hat das halt bei Google eingegeben oder gerade bei Smartphones ist das einfach die gleiche Zeile. Und dann hat die Suchmaschinenanzeige dazu überhaupt gar nichts dazu beigetragen, um meinen Umsatz oder mein Ticket zu Verkauf zu steigern. Aber das sieht im Reporting ganz häufig so aus und sieht dann sehr effizient aus. Der eigentliche große Hebel ist aber zu sagen, ich erreiche Menschen und motiviere sie, in die Oper zu gehen, die das noch gar nicht auf dem Schirm hatten, die eigentlich vielleicht den Plan hatten, wir gehen abends essen oder wir gucken eben eine Serie bei Netflix und denen eine Anzeige zu zeigen und die dazu zu motivieren, eben vielleicht nicht bei Netflix oder auch nur bei Instagram Doomscrolling zu betreiben, sondern tatsächlich hinterher ein Ticket zu kaufen und in die Oper zu kommen. Das ist das eigentliche Relevante. Und da können wir tatsächlich eben den Kuchen für die Kulturorganisationen vergrößern und Menschen motivieren, dazu kommen. Aber das ist eine ganz andere Herausforderung, wie mein Abo-Publikum davon zu überzeugen, doch meine 200 Seiten Jahresbroschüre durchzulesen und Eselsohren zu machen, wo sie denn noch zusätzlich gerne hingehen wollen.
Kannst du so eine ganz grobe Hausnummer in den Raum rufen? Wie viel Prozent von Ticketing aktuell würdest du sagen, aus so einer Boredom, aus dem Boredom herausholen eigentlich zum Intent zu sagen, das mache ich jetzt, ohne selbst vorher die Idee gehabt zu haben, was das ungefähr aktuell der Anteil an Ticketing ist und was glaubst du, was könnte der sein, wenn da mehr gemacht werden würde?
Also ich kann das ungefähr von zwei Perspektiven kann man das betrachten. Also wenn man sich die Marketingbudgets von Kulturorganisationen insbesondere in Deutschland anguckt, dann ist immer noch ein überwiegend großer Teil, häufig 60%, 70%, 80% in Maßnahmen, die eigentlich nicht direkt Auswirkungen auf den Umsatz haben. Die sind imagebildend, die sind informierend für meine, wir nennen die Superfans, ja, die vielleicht 10% des Publikums, das gibt's bei relativ vielen Sinfonieorchestern insbesondere, in Deutschland, sind bei 10-15% der Kunden, die man so im CRM-System hat, sind für über 50% der verkauften Tickets verantwortlich. Das sind natürlich wahnsinnig wichtige Kunden. Die nächsten 80 oder 85 oder 90% meiner Kunden kann ich aber nicht mit der gleichen Taktik und der gleichen Botschaften erreichen. Üblicherweise ist mein Marketing-Split aber so, dass diese ganzen imagebildenden Jahresbroschüren, die wahnsinnig viel Kapazität, Zeit und auch Geld verschlingen, üblicherweise fast nur für diese 10% relevant sind. Plakatkampagnen außen in den Städten nach wie vor so viel. Das ist, hat keine direkte Auswirkung auf den einzelnen Kartenverkauf. Kann erstens kaum jemand nachweisen, man weiß es nicht. Man weiß aber aus groß angelegten Studien relativ klar und die allermeisten hinter vorgehaltener Hand bestätigen das zumindest, es hat keinen Impact, wirklich keinen Impact auf meine Ticketverkaufszahlen. Zumindest nicht für einzelne Projekte und einzelne Konzerne. Sichtbarkeit grundsätzlich in der Stadt und Image ist wichtig. Die kann ich aber heute tatsächlich digital sogar günstiger erreichen und zielgerichtete wie über selbst kulturgeförderte Plakatkampagnen. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, dass häufig wirklich conversion-getrieben, absatzorientierte Direktmarketing, also entweder E-Mail oder eben auch tatsächlich über Paid Social zum Beispiel, da würde ich sagen, dass im Durchschnitt über die Kulturorganisationen in Deutschland wahrscheinlich weniger als 10% des Werbebudgets reinfließt. Wenn ich jetzt aber wirklich das machen will, dann muss ich das machen. Wenn wir in den angloamerikanischen Raum gehen, macht das rund 70-80% des Werbebudgets aus. Und erstaunlicherweise machen die wahnsinnig viel mehr Geld mit Ticketing.
Ja, das ist, die These wäre schon eben, dieses Shift würde eine deutliche Steigerung bringen.
Du erinnerst mich. Wir sehen das bei Kunden. Ja. Also wir können das bei Kunden sehen, die Stück für Stück Budgets, also da startet jemand, die geben vielleicht 5.000 Euro im Jahr für Paid Social aus und heute geben sie 50 oder 100.000 für Paid Social aus.
Und das trägt sich, ist ja die Annahme. Das heißt, also da brauche ich gar nicht, also würde man so weit gehen oder könntest du das an Zahlen zeigen, dass man sagen kann, wenn man diese Steigerung macht, trägt sich das über die Mehreinnahmen von selbst? Ist also eine Investition, die eigentlich No-Brainer, würde man dann sagen, ist?
Ja, ja, total, das ist so. Also im Durchschnitt im Kulturbereich, im Kulturraum in Deutschland oder Kulturorganisationen, die bei uns diese Kampagnen nutzen, die geben, wenn sie 1 Euro in die Werbung reinstecken, bekommen sie im Durchschnitt zwischen 3 und 6 Euro an Mehrumsatz zurück.
Ja, das sind ja schon beeindruckende Zahlen. Du hast mich, also als du gerade erzählt hast, bin ich innerlich ein bisschen zusammengezuckt, weil ich festgestellt habe, es ist 20 Jahre her, dass ich selber für ein Orchester Pressearbeit gemacht habe. Und damals haben wir schon, das war in Wien, wo natürlich auch viele Plakate überhängen, damals hat schon meine Marketingchefin gesagt, die Plakate machen wir eigentlich nur für die KünstlerInnen. Die sind nicht sauer, wenn dann nicht ihr Konzert sichtbar steht. Aber da wusste man vor 20 Jahren schon, das ist das nicht das Instrument, das die Ticketsverkäufe treibt.
Aber es wird immer noch wahnsinnig viel mehr Geld ausgegeben, wie für jede online oder sonstige, oder in sehr vielen Organisationen zumindest. Da gibt es aber auch eine Veränderung, also nochmal diese Schleife machen zu Krise oder nicht. Wir stellen fest, dass da Bewegung reinkommt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass die schneller ist. Aber es passiert in den letzten 18 Monaten mehr als in den, das ist jetzt ein bisschen fies, aber in den 18 Jahren davor.
Ja.
Also vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber es ist tatsächlich auf jeden Fall in den letzten 18 Monaten substanziell mehr passiert als in den 4, 5, 6 Jahren davor.
Ja.
Selbst wenn man Covid mal ausklammert.
Ja. Ich muss jetzt noch an einer anderen Stelle einhaken, die ich auch total spannend finde, weil wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du ja schon, das Produkt, was da ist, ist so stark, dass ich, wenn ich es besser kommuniziere, Menschen erreichen kann, die aktuell eben nicht über Intent auf die Idee kommen würden, ich google jetzt mal nach, was spielt heute in der Oper oder was ist in dem Museum gerade die aktuelle Ausstellung. Das ist ja fast ein ziemlich radikaler Widerspruch zu dem, was eigentlich so klassische Audience Development Thesen ganz lange waren, nämlich zu sagen, das Produkt ist so abgehoben, die Schwelle ist so hoch, wir müssen ganz andere Formate machen, wir müssen sagen ganz anders Zugänglichkeit steigern, mit reiner, besserer Kommunikation ist da kaum was zu holen. Ich glaube, das ist schon so jedenfalls ein wichtiger Diskursstrang, den wir auch im Kulturmanagement immer wieder eigentlich stark wiederholt haben. So, es reicht nicht, besser zu erzählen. Ihr müsst auch andere Angebote machen mit anderen Menschen auf der Bühne, mit anderen Ästhetiken und so weiter. Sonst könnt ihr nicht erwarten, dass andere Menschen kommen. Würdest du sagen, das ist kein Widerspruch, sondern es sind vielleicht einfach zwei qualitativ unterschiedliche Zielstellungen? Oder würdest du tatsächlich sagen, im Grunde genommen ist auf der kommunikativen Ebene so viel zu holen, dass man sich über das Produkt gar keine Sorgen machen muss? Man muss es nur besser an die Menschen rankriegen, die im Boredom noch sitzen.
Ich glaube nicht, dass sich das widerspricht, sondern dass es beide Aspekte geben kann und geben muss und es zwei unterschiedliche Zielsetzungen im Zweifel auch sein können. Also ich glaube, das ist eine der strategischsten und relevantesten Fragestellungen, die jedes Management-Team also künstlerische, aber auch geschäftsführende Leitung eines Hauses eigentlich treffen muss, ist zu sagen, was ist eigentlich unsere Identität und welches Angebot wollen wir machen? Insbesondere, wenn ich nicht gewinnorientiert unterwegs bin, ist das ja essentiell. Und selbst wenn, sage ich mal, ich entscheide, das ist das Produkt, was ich anbieten möchte, dieses Programm in der Art, in der Aufmachung, in dem Erlebnis, können wir über bessere Kommunikation und bessere zielgerichtetere Verkauf, kann ich auch gerne gleich noch ein gutes Beispiel, glaube ich, machen, was das ein greifbarer macht, kann man substanziell die möglichen Zielgruppen erweitern und auch erreichen und mehr Tickets verkaufen. Aber natürlich ist es so, dass wenn ich an meinem Produkt auch gleichzeitig schraube, ich im Zweifel einen viel größeren Hebel darauf habe, wenn es mir darum geht, um andere Zielgruppen zu erreichen. Wir haben ein Beispiel von einem Orchester in Deutschland, die hatten die Situation, die haben ein Konzert gemacht mit, ich glaube, es war türkischer Filmmusik. Also oder Filmmusik für Orchester besetzt und auch konzipiert und komponiert für Orchester von türkischen Komponistinnen und Komponisten und in türkischen Produktionen eingesetzt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und die haben an sich in ihrer Stadt tatsächlich relativ diverse Zielgruppen, Herkünfte, Hintergründe, soziokulturelle Hintergründe und auch unter anderem eine relativ große türkischstämmige Community. Die haben sie mit diesem, sie haben dieses Angebot gemacht und haben das in den Verkauf gegeben und die Verkaufszahlen waren ziemlich schlecht. Deutlich schlechter, als jeder erwartet hat. Und dann haben sie ihre Kommunikation umgestellt, haben tatsächlich dann in dem Fall Kampagnen mit Future Demand gestartet und haben plötzlich die Verkaufszahlen substanziell verbessert und hinterher war das Ding ausverkauft, was niemand mehr erwartet hat. Und das war so ein gutes Beispiel dafür, einfach nur das Produkt anpassen, aber in der gleichen Art und Weise zu kommunizieren, wie ich das bisher getan habe, hilft eben auch nicht, sondern ich brauche diesen Zusammenklang, ja, zwischen vielleicht ein anderes Produkt, wenn ich andere Menschen erreichen will, dann kann es eben sein, dass ich ein anderes Produkt brauche. Aber ich muss dann auch eben auch anders kommunizieren. Ich kann nicht so tun, als ob ich die gleiche Kommunikationsstrategie und die gleichen Kanäle und die gleichen Botschaften, die gleiche Tonalität verwenden kann, wie ich das bisher gemacht habe. Ja. Und es gibt so viele Gründe. Rund 41% oder knapp über 40% der Einzelkartenverkäufe für Konzerte, Theater und Opernvorstellungen in Deutschland wird von dem Publikum maßgeblich nicht wegen des Inhalts gekauft. Das klingt jetzt wahnsinnig gemein. Also sie kaufen das nicht, weil sie unbedingt diese Produktion oder dieses Werk und diese Künstlerin sehen wollen, sondern weil sie mal wieder ins Theater gehen wollen. Die Gesamtexperience, das Besuchserlebnis ist entscheidend. Und kaum eine Theater- oder Kulturkommunikation und Werbung geht darauf ein. Die allermeisten Sachen ist, jetzt kommt der Regisseur oder die Regisseurin und die hat das und das in der Uraufführung. Die wenigsten, insbesondere wenn wir in diesen Longtail der Kunden reingehen, die wenigsten haben die Erfahrung, die Übersicht und auch die Zeit und Muße, sich so detailliert mit den Sachen zu beschäftigen. Wenn wir dann nicht Botschaften und zielgerichtete Kampagnen entwickeln, die Kundinnen und Kunden auf Augenhöhe, wo sie stehen, erreichen, dann wird das nicht funktionieren.
Also du sprichst ja die ganze Zeit von sehr Zielgruppen und eigentlich ja fast nicht sogar Zielgruppen, sondern personalisiert persönlicher Kommunikation. Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen paradox, wenn ich dich um ein Beispiel bitte. Ich frage mich aber schon, kannst du so einen Satz formulieren, was würde jetzt in der Instagram-Kampagne vielleicht klassischerweise stehen und was wäre eine Form, die gerade diesen Experience-Gedanken, also eben das nicht, schau dir die neue Inszenierung von Regisseurin sowieso an, sondern anders die häufigere Motivation von ich möchte mal wieder ins Theater gehen aufgreift. Hast du ein Beispiel, dass man das sich nochmal genau vorstellen kann, was dann anders ist?
Also der erste wichtige Punkt ist, ich würde nie sagen, das eine machen und das andere nicht, sondern der ganze Witz ist, dass wir eben nicht mit einer, sondern mit 10 verschiedenen Storylines oder Botschaften nach draußen gehen müssen, weil es gibt für alle diese eine passende Zielgruppe. Ich habe eben nicht, also bisher ist Werbung in der Regel immer so, dass man den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht, nämlich den, mit dem ich dann doch mit einer Botschaft am meisten Leute erreichen kann. Aber ich erreiche damit halt trotzdem vielleicht 20% meines potenziellen Publikums und nicht alle, weil die anderen 80% an der Botschaft einfach kein Interesse haben. Das heißt nicht, dass ich die Botschaft nicht machen sollte, aber ich muss 5 andere Botschaften mit 20% finden, damit ich 100% gecovert habe. Ja? Ein gutes Beispiel dafür ist, und das ist ganz egal, ob das Hochkultur, Kulturorganisationen sind oder Partyveranstaltungen, irgendwelche Clubs, Musikclubs in Castrop-Rauxel, Entschuldigung, Castrop-Rauxel als Beispiel, aber irgendwie jetzt nicht irgendwie die Clubszene in Berlin, sondern es ist ganz egal wo. Es gibt fast immer die Situation, dass wenn ich halbwegs vernünftiges Bildmaterial meiner Spielstätte habe, dass das egal für was für eine Produktion im Zweifel die Best Performance des Media Asset ist in solchen Kampagnen. Und das macht so deutlich, die Leute kaufen im Zweifel irgendwas, weil das ihnen das Gefühl dafür gibt, was es ist. Es gibt so eine Studie von Martin Tröntle, die ja auch bekannt, da kommt unter anderem raus, was sind so Besuchshürden? Und eine der Besuchshürden ist diese Frage, ist das was für mich? Passe ich dahin? Und ich kann das auf irgendwelchen Hilfeseiten in meiner auf meiner Website erklären und kann sagen, wie ich angezogen kommen kann, dass jedes Outfit in Ordnung ist und all das. Das guckt niemand an, insbesondere niemand von den Zielgruppen, für die das relevant wäre als Botschaft. Es ist aber wahnsinnig leistungsstark, wenn ich einfach Fotos zeige, wie Publikum in der Pause mit einem Glas Sekt oder mit einem Bier oder ohne Getränk unterhaltend im Foyer oder im Pausenbereich stehe und ich die Leute sehe, wie sie aussehen, dann kann ich mir vorstellen, ob ich da hinpasse oder nicht. Das kann Besuchshürden abbauen. Ja, also wenn wir für Niederschwelligkeit sprechen, kann es sein, dass einfach ein gut gemachtes Foto, was die Atmosphäre aus dem Pausenbereich transportiert, besser ist wie 27 Seiten, wo ich irgendwas erkläre auf der Website.
Und also ich finde auch sehr plausibel, dass auch dieses Gefühl tatsächlich, was man wahrscheinlich dann relativ schnell auch sich wieder vorstellen kann, das hätte ich gern mal wieder. Also ne, dieses eben wirklich, ich gehe ins Theater, ich stehe in der Pause dann da zusammen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen den Blick sagen in die Büroräume verlagern. Wir haben jetzt ja relativ viel schon gesprochen von noch mal Kommunikationsmöglichkeiten und da eben auch die Möglichkeit, KI mitzunutzen, um mehr Menschen, andere Menschen, zielgenauer Menschen an ihren Interessen auch zu gewinnen. Und das Ganze vor dem Hintergrund eben von durchaus Krise, geringer werdenden öffentlichen Möglichkeiten, öffentlicher Förderung. Jetzt ist ja eine der großen Sorgen, aber vor dem Hintergrund von sinkenden Mitteln könnte darin ja auch ein Potenzial stecken, beispielsweise zu sagen, das, was vorher ganz viele Menschen gemacht haben, können künftig weniger Menschen machen. Einerseits natürlich auch gesellschaftlich eine große Frage, was heißt das, wenn das so kommen sollte, dass irgendwie Jobs verschwinden. Andererseits kann man natürlich sagen, vielleicht auch gerade im öffentlichen Bereich, wenn es gar nicht um weniger Menschen geht erstmal, sondern dann können die gleichen Menschen vielleicht auch künftig mehr machen, auch nochmal mehr Anliegen bedienen, mehr Aufgaben bedienen. Also so eine Frage für mich wäre, siehst du jetzt schon und wie siehst du das in der Zukunft, ein Potenzial von sowas, was man Produktivitätssteigerung erstmal nennen könnte? Nimmst du schon wahr, dass es so eine Tendenz zu die gleichen, also Organisationen machen mit weniger Menschen das Gleiche oder machen mit der gleichen Zahl von Menschen mehr? Also und dann vielleicht auch die Frage, wie müssen sich Organisationen aber auch strukturell in der Art, wie Projekte gemacht werden, wie Kommunikationswege funktionieren, verändern, um vielleicht das Potenzial von eben auch neuen technischen Möglichkeiten besser zu nutzen. Also so letztlich das die ganze Frage von, was macht KI eigentlich mit der Arbeit im Kulturmanagement in deiner Wahrnehmung?
Also ich fange mal ganz direkt bei uns oder bei mir persönlich an, wie ich habe gerade vor 2-3 Tagen mit einer Verwandten, einer Tante von mir darüber gesprochen, wie groß der Impact eigentlich ist. Und ich habe da einen Vergleich gemacht, weil ich gesagt habe, so wie ich studiert habe und wie sie studiert hat, sie ist Lehrerin gewesen, ist dann doch, obwohl ich natürlich von Tag 1 alles auf dem Computer gemacht habe und sie nicht, sondern ich konnte tatsächlich online in die Bibliothek online durchsuchen, sie musste an die bekannten Zettelkästen ran, glaube ich, dass unsere Studienerfahrung zum Beispiel viel ähnlicher ist wie die Studienerfahrung, die meine Cousine jetzt demnächst wahrscheinlich machen wird, die jetzt gerade ihr Abi schreibt. Ich glaube, der Wechsel, obwohl wir dann alterstechnisch eigentlich ein bisschen näher zusammen sind, wie ich mit meiner Tante, ich bin mir trotzdem sicher, dass die Erfahrung ähnlich ist. Und ich glaube, das ist so eine Übertragung von, wenn ich auch persönlich mich angucke, wie stark hat sich meine Arbeit, was kann ich persönlich denn tatsächlich erreichen, machen, wie viel kann ich auch machen, sich in den letzten Monaten, 1-2 Jahren massiv verändert hat im Vergleich zu dem, was das früher war. Und das, glaube ich, wird sich in den Organisationen irgendwann auch umsetzen. Je größer die Organisation ist und so stärker es Strukturen gibt und Regeln und Vorgaben, angefangen von Betriebsräten bis hin zu anderen Rahmenbedingungen, die der öffentliche Dienst vielleicht auch irgendwie einer Organisation aufdrängt oder aufdrückt, umso schwieriger ist das vielleicht, da sehr schnell auf solche Dinge einzugehen. Aber auch da ist ein bisschen das Pendant. Ich glaube nicht, dass es eine Wahl gibt, ob man das machen will oder nicht, sondern es ist nur eine Frage, wann macht man es und nicht ob. Und je länger man damit wartet, umso mehr wird man hinterherhinken. Und je mehr man hinterherhinkt, desto ineffizienter ist man als Organisation. Und ich glaube auch, dass wir häufig eben nicht diese Diskussion haben in Kulturorganisationen, also insbesondere in den Vermarktungsbereichen, wo man, oder auch generell auch im öffentlichen Dienst, ja, wir haben Kunden inzwischen in der Stadtverwaltung, die unsere Software nutzen, um Recruiting-Kampagnen zu machen, weil sie händeringend Personal suchen. Das ist ja nicht so, dass sie da gehen so viele in Rente in den nächsten 10 Jahren erst recht der Generation. Die haben heute schon das Problem, wie häufig ich gefragt, kennst du nicht irgendjemand, der hier im Marketing oder in der Leitung, die Leitung Marketing bei uns übernehmen könnte? Die Stelle ist seit 3 Jahren unbesetzt. Das ist eine Frage, die wir total häufig bekommen. Und ich glaube, deswegen ist es eigentlich eher die Frage, wie können wir gewisse interne Prozesse schon automatisieren oder verbessern, dass die Menschen sich auf das konzentrieren können, wo sie den größten Impact haben. Ich unterscheide immer so, was ist in so einer Prozesskette für eine bestimmte Aufgabe denn erforderlich? Und da muss man sich genau angucken, welcher Schritt davon kann heute Software vielleicht übernehmen und vielleicht sogar besser übernehmen, als wir das als Mensch können. Und wo ist der Mensch einfach wahnsinnig viel besser und muss die Entscheidung treffen, muss es kontrollieren, muss es bestimmen? Und diese Unterscheidung, ich glaube, da wird viel neu justiert werden in den nächsten Monaten oder Jahren. Mhm. Also da, glaube ich, gibt es schon einen riesen Impact.
Wenn du jetzt vielleicht mal versuchst, ein Beispiel zu geben, was wären denn Dinge, wo du sagen würdest, da vielleicht auch gerade, wenn man erste Schritte macht als Kulturorganisation, da könnte man schon anfangen, stärker auf Softwarepotenziale, auf KI auch zu, sei es eben in Experimentieren zu gehen, und wo würdest du sagen, ist aktuell ist noch verfrüht oder vielleicht auch einfach mittelfristig gar nicht vorstellbar, dass da Sachen völlig automatisiert ablaufen, aber so, was wäre so ein Anfangsspielfeld, wo du sagen würdest, da lohnt sich heute schon mal auszuprobieren, was möglich ist?
Das hat, glaube ich, schon auch immer ein bisschen was mit den Fähigkeiten zu tun, die die Organisation tatsächlich selbst besitzt und das Team besitzt und wie groß das ist. Wir erleben ehrlicherweise schon auch relativ häufig, dass, und das verändert sich tatsächlich auch gerade ein bisschen, aber dass es immer wieder Teams gibt, die gewisse Dinge nicht als Painpoint wahrnehmen, weil sie im Zweifel dann doch im Vergleich zu anderen sehr auskömmlich ausgestattet sind, was das Personal, den Personalschlüssel angeht. Ja, als Beispiel, wenn ich 2 Leute habe, die nur CRM-Abfragen machen können, dass ihr tagtägliches Business ist oder sogar vielleicht nur eine Person, die den ganzen Tag letztendlich nichts anderes macht, wie sich um CRM-Fragestellungen zu kümmern. Und wenn in der Organisation irgendjemand ein Segment oder eine Auswertung haben will, dann schickt man der Person eine E-Mail und dann hat man das ein paar Stunden später oder am Tag später. Wenn ich in einer Organisation eine so eine Person habe, dann stellen wir in den Unterhaltungen meistens fest, dass dann gesagt wird, naja, funktioniert ja alles für uns, warum sollten wir jetzt plötzlich Software haben, wo jeder Nutzer in der Organisation das selber einfach in natürlicher Sprache, so wie man das in die E-Mail getippt hat, in natürlicher Sprache eingeben kann und dann automatisch seine Abfrage hat. Weil es letztendlich eine Software, diese Übersetzungsleistung von, das ist die Abfrage in natürlicher Sprache hinzu, die Abfrage in der Software vorzunehmen mit Filtern und irgendwelchen Daten zusammenführen und dann nochmal filtern und dann aggregieren und solche Sachen. Das können heute diese Tools. Ja, das ist machbar. Aber wenn ich eine Vollzeitstelle habe, die das nichts anderes macht, dann sagen alle Mitarbeitenden in der Organisation, ist doch alles gut, ich schicke dir eine E-Mail, gibt für mich kein Optimierungspotenzial. Hat eine Organisation sowas nicht, stellen wir eigentlich fest, dass diese Aufgabe häufig erst gar nicht getan wird. Und das ist, glaube ich, so der große Hebel, dass viel kleinere Teams plötzlich auf ein Professionalisierungslevel dadurch angehoben werden können. Und das ist natürlich ganz viel rund um die Nutzung, immer dann, wenn ich eigentlich datengetrieben arbeiten kann. Das sind natürlich sehr viel Vermarktungsfragestellungen von Segmentierungsaufgaben bis hin natürlich aber auch zur Erstellung von Schicke ich eben eine Anzeige in die Bewerbung oder schicke ich 125 verschiedene Anzeigen in die Bewerbung und werte ich das dann hinterher manuell selber aus, was wie gut funktioniert hat jeden zweiten Tag, oder lasse ich das eine Software machen, die das automatisiert entscheidet? Formuliere ich, wenn ich eine E-Mail getippt habe, ein Newsletter oder so, und ich weiß, jetzt habe ich ein anderes Segment, was das auch interessiert ist, aber an anderen Aspekten, fange ich an und schreibe die E-Mail selber von null oder sage ich im Zweifel ChatGPT oder einem vergleichbaren Tool, guck mal, hier ist meine erste E-Mail, jetzt will ich, dass du die so umformulierst, dass das ganz persönlich habe ich, hatten wir bisher immer eine Website, die relativ aufwendig auf Webflow aufgesetzt war. Das ist so ein Hosting- und Design-Tool, alles in einem, eigentlich relativ leistungsstark. Und wie es so häufig ist, ich besitze dann natürlich nicht genug Fähigkeiten, um das wirklich hundertprozentig super zu bedienen, wie das Profis können. Und gleichzeitig bin ich zu ungeduldig, jedes Mal darauf zu warten, dass irgendein Freelancer, der uns dann wieder irgendwas anpasst, im Zweifel die Verfügbarkeit hat. Und ganz konkret, unser Freelancer, der das bisher gemacht hat, hat jetzt eine Vollzeitstelle in einem anderen Unternehmen, also ist er nicht mehr so verfügbar. Und ich bin hergegangen und habe jetzt tatsächlich mit Claude Code die komplette Website genommen und habe gesagt, das ist meine Website, baue sie mir komplett neu. Das und das will ich anders haben. Das hat mich ungefähr anderthalb Tage gekostet, über einen Zeitraum von 2 Wochen und so rund 800 Euro in Tokens. Aber jetzt habe ich eine komplett neu entwickelte Website. Also wenn ich mir überlege, wie viel Zeit und wie viel Geld Kulturorganisationen für den Relaunch einer Website heute ausgeben, ich glaube, da gibt es Möglichkeiten, gewisse Dinge heute schneller zu machen. Mindestens das, dass auch Agenturen, die das bereitstellen, im Zweifel andere Funktionalitäten bereitstellen können und zu anderen Preisen und zu anderen Geschwindigkeiten. Nicht alle Funktionalitäten, die sind möglich. Und in dem Moment, wo ich in komplexere Systeme und CMS-Systeme gehe, wo dann gleich auch das Ticketing voll integriert ist, also dann kommen ganz andere Herausforderungen zum Tragen, wo man das nicht einfach so machen kann. Das würde ich, den Eindruck wollte ich überhaupt nicht erwecken. Aber insbesondere sehr viele Webseiten von Kulturorganisationen sind relativ, sag ich mal, plumpe WordPress oder vergleichbare Systeme, wo meine Veranstaltungen irgendwie gelistet sind, teilweise noch nicht mehr direkt an Theasoft und Opas und so angebunden, sondern immer manuell eingepflegt und all solche Sachen. Da kann man inzwischen, glaube ich, deutlich effizienter und schneller unterwegs sein.
Da ist ja auch eine wichtige Frage immer, wen hat man überhaupt, der so eine erste Kompetenz hat, das da mal rumzuspielen und natürlich aber auch Kapazität hat, so ein bisschen rumzuspielen und Sachen auszuprobieren. Ich glaube auch, wenn man da einmal anfängt, ist vielleicht sogar manchmal die Gefahr, dass es auch so eine schiefe Ebene ist, wo man irgendwann nichts anderes mehr macht, als irgendwelche Experimente mit Claude und ChatGPT zu machen. Aber dass da, also von fast allen, die ich auch kenne, die sagen, einmal anfangen zu gucken, was geht, wirklich auch so eine Phase von Faszination beginnt und wirklich auch ein Staunen, was inzwischen möglich ist, auch ohne eigene Coding-Expertise zum Beispiel. Ich würde gerne an dieser Stelle von, wie verändert sich Kulturmanagement, wie verändert sich Organisationsaufbau vielleicht auch, das gerne auch nochmal zusammenbringen mit dem Thema sinkende Gefahr von sinkenden Zuschüssen, weil ich im Moment noch sehr stark wahrnehme, dass an den Stellen, wo vielleicht also wirklich auch schon Entscheidungen getroffen worden sind, was weiß ich, der öffentliche Kulturhaushalt wird um 10% gekürzt, 15% gekürzt, das betrifft das Theater X, das entsprechend 15% weniger Jahresbudget hat oder jedenfalls 15% weniger des Anteils der öffentlichen Gelder sind, aber das ist ja in der Regel wirklich der weit überwiegende Teil, und ich habe sehr stark die Wahrnehmung, dass es so eine Art von linearer Kaskade oft ist. In der Stadt muss insgesamt 20% gespart werden, also muss auch die Kultur 20% sparen, also kriegt auch das Theater 20% weniger. Und die vielleicht fast problematischste lineare Schritt, den ich dann häufig wahrnehme, ist, also sagt man dann auch, um auch der Politik so zu zeigen, das hat Konsequenzen, wir können nicht einfach mit 20% weniger das Gleiche machen, also machen wir jetzt auch entweder weniger Premieren oder weniger Aufführungen oder dieses Sommerfestival nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, Kultureinrichtungen laufen gerade Gefahr in so ein reines Defizit, wir kriegen weniger Geld, also machen wir weniger zu kommen, was natürlich erstmal völlig nachvollziehbar ist und sicherlich auch an manchen Stellen notwendig ist, aber was mir dabei zu kurz kommt, ist so der Gedanke von, und wie gestalten wir aber trotzdem? Also wie machen wir nicht einfach weniger von dem, was wir vorher gemacht haben, sondern wie bewahren wir uns so einen Anspruch von, mit dem Geld, das da ist, wollen wir aber gestalten und nicht einfach sagen, wir machen jetzt 80% von dem, was früher 100% waren. Meine Vermutung wäre, dass eben auch manches von dem, was du jetzt schon skizziert hast, eine Chance bietet, Experimentierfelder aufzumachen, wo vielleicht auch Neues vielleicht hinter der Bühne entsteht, aber dann vielleicht eben auch Potenziale auch für neue Formate, neue Angebote ist. Vielleicht müsste man dafür aber wirklich auch die Organisationen noch viel grundsätzlicher auch nochmal neu denken. Also ich meine jetzt wirklich die Struktur der Organisation, die Kommunikationswege, die Spielfelder für Experimente, die man hat. Kennst du Beispiele für das, was ich vielleicht sozusagen so ein bisschen gestaltendes Sparen nennen würde? Also wo vielleicht eben auch Technologie eine Rolle spielt? Und wie ist deine Wahrnehmung? Ist das vielleicht aber einfach eine zu eindimensionale Diagnose, die ich jetzt gerade skizziert habe?
Ich würde dir da ziemlich deutlich zustimmen und ich würde dir total gerne sehr gute Beispiele nennen. Ich kenne sie ehrlicherweise aber auch nicht. Und das finde ich eigentlich erstaunlich. Ich kenne die ganzen Rahmenbedingungen, unter denen die stehen und dass das nicht so einfach ist, wie man sich das ausmalt, wenn man am Schreibtisch sitzt und das nicht
Podcast
selber innerhalb der Organisation, genau, in einem Podcast macht und nicht in der Organisation das durchsetzen muss. Und aber es ist tatsächlich so, und das kriege ich tagtäglich mit, ist, dass es in sehr vielen Organisationen, selbst bei massiven Spardruck, Entscheidungen aufrechterhalten werden, Strukturen aufrechterhalten werden aus politischen Erwägungen heraus, und zwar nicht politisch im Sinne von parteipolitisch im Gemeinderat, sondern im Zweifel auch politischen Entscheidungen zwischen, ja, aber unsere Intendanten für die verschiedenen Sparten erwarten halt, dass sie selber jeder eine Marketingperson haben. Und das führt dann dazu, dass 3 Sparten, 3 verschiedene Marketingleute haben. Jeder kümmert sich nur um seine Sparte. Jeder ist kein Experte von irgendwas, weil alle 3 alles machen müssen und keiner kann sich spezialisieren und besser werden in den einzelnen Bereichen. Keiner hat irgendwie genug Zeit, um eine Sache vernünftig zu machen. Und man entscheidet sich trotzdem, das aufrechtzuerhalten, weil keiner den Intendantinnen und Intendanten, oder die Spartenleiter auf die Füße treten will. Aber man eigentlich, jeder weiß hinter vorgehaltener Hand auch das sagt, dass die Struktur absolut ineffizient ist. Und davon gibt's in meinen Augen schon noch viel zu viele Beispiele. Und ich würde mir manchmal auch gerade von den Führungskräften mehr Mut und mehr Gestaltungswunsch oder Gestaltungsdrang wünschen, Dinge wirklich neu zu denken. Fände ich es cooler, wenn die Kultur nicht sparen müsste? Natürlich, ich will da nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Ich halte das inhaltlich nicht für richtig, dass wir diese Sparmaßnahmen in dieser, auch in der Art und Weise, in der Geschwindigkeit, mit dem Vorlauf, und der da häufig nur da ist und so weiter, umsetzt. Das macht das sehr schwer. Gleichzeitig erlebe ich zu häufig in meinen Augen immer noch die Hoffnung, dass das schon irgendwann wieder anders wird. Und man deswegen jetzt nicht als Erster, auch manchmal, auch das ist schon gesagt worden von Beteiligten, nicht als Erster anfangen will, gnadenlos wirklich Strukturen zu ändern. Weil dann ist man im Zweifel derjenige, der das erste Mal den Stein ins Rollen gebracht hat und man in der Landschaft als Nestbeschmutzer dargestellt wird, weil man der Erste war, der halt der Realität, würde ich sagen, ins Auge geblickt hat und gesagt haben, okay, wir können diese Organisation in der Größe, in der Struktur, mit dem Umfang dauerhaft nicht mehr aufrechterhalten. Das wird einfach nicht möglich sein, weil die Gelder dafür nicht bereitgestellt werden. Und wir müssen uns überlegen, was machen wir anders. Und wenn man in heutigen Zeiten mit 20% Spardruck oder dergleichen anfängt, noch zusätzliche neue Spielstätten aufzubauen, da fehlt mir dann ehrlicherweise das Verständnis. Also wenn ich schon 3 Spielstätten habe und dann nehme ich Geld in die Hand, weil ich die Investitionsmittel irgendwo bekomme und baue noch eine 4. Spielstätte aus, so klein sie sein mag, weil ich sage, ja, dann kann ich da Angebote umsetzen, die ich sonst nicht konnte. Ja, das mag sein, das wäre auch schön, aber man hat jetzt eigentlich schon nicht genug Geld, die Angebote, die man in den anderen 3 Spielstätten machen könnte, umzusetzen. Das finde ich ehrlicherweise schwierig, weil es ist sehr kurzsichtig gedacht, das ist im Zweifel ein Retten über die eigene Vertragslaufzeit von 3 Jahren oder so, weil da die Zuschüsse vielleicht noch gesichert sind, aber es macht den Job für die Person, die danach kommt, umso schwieriger, weil man die Rahmenbedingungen eigentlich verschlechtert und nicht verbessert hat.
Und genau, da habe ich jetzt schon ein paar Punkte auch angesprochen, die vielleicht auch so, ich will nicht sagen Incentives sind, aber zumindest erklärende Faktoren, wieso vielleicht auch manchmal so die Planungshorizonte und eben auch die Frage, wenn ich ein wildes Experiment wage, erstens, was sagen die Kolleginnen? Und zweitens, habe ich noch lang genug, um den Reward auch zu kriegen? Oder bin ich nur derjenige, der sozusagen erstmal den Preis zahlt und vielleicht sagen, das, was da an Zukunft gestaltet wird, ernten dann andere? Das sind, glaube ich, 2 ganz wichtige Faktoren für die Frage auch, wie viel Anreiz gibt es dafür, mutig zu sein? Ich würde gerne auf der, so halb schon auf der Zielgeraden unseres Gesprächs, noch mal ein bisschen ins mir ist völlig bewusst, total spekulative mit dir gehen, wenn das für dich okay ist. Wir sprechen ja einerseits gerade über eine Krise, die ja gar keine KI-Krise ist, die wir bisher besprochen haben, sondern eine Krise, die eine Finanzkrise ist, die was zu tun hat mit sagen öffentlichen Haushalten, sicherlich sehr viel mit Corona zu tun hat, mit aber auch dem Krieg in der Ukraine, den anderen geopolitischen Herausforderungen, Energiefragen, Nachhaltigkeitsfragen, also ganz viele Faktoren, die dazu führen, dass zum Beispiel eben eine Kulturinstitution gerade nicht weiß, ob sie in einem Jahr, ob sie in 3 Jahren noch mit den Mitteln planen kann, die sie vielleicht in den letzten 5 Jahren bekommen hat oder gar den Zuwächsen, die in der Vergangenheit noch möglich waren. Und dazu kommt aber mit KI jetzt auf einer ganz anderen, deswegen sage ich spekulativen Ebene, eigentlich so ein weiteres Thema, wo man entweder, wie wir es bisher vor allen Dingen getan haben, relativ handwerklich drüber sprechen kann, was ist da, was wird da möglich, was kann man machen, und es zugleich aber auch diese ganz großen dystopischen und aber auch utopischen Szenarien gibt. Ich selber habe mit auch wirklich sagen zum Teil Atemlosigkeit die 2 Essays gelesen, die der Gründer von Anthropic, also der Gesellschaft, die Claude programmiert hat und anbietet, geschrieben hat. Einer mit dem wirklich auch allein schon als Titel, faszinierenden Titel, Machines of Loving Grace, was so eine Art Utopie von KI aufmacht, was mit KI möglich werden könnte, auch einfach Unterstützung, die wirklich Lebensqualität und letztlich auch sowas wie, ja, sagen, die Zukunft der Menschheit verbessert auf dem ganzen Globus. Und dann aber auch einen anderen, der den Titel hatte, The Adolescence of Technology, wo er eher die Sorgen über was mit KI an Risiken auch verbunden ist, beschreibt. Und eine der auch viel diskutierten sagen Diagnosen über die große KI-Entwicklung dieser großen Tech-Bros, die ja stark aus den USA kommen, ist, dass eigentlich alle von denen, ob es jetzt Elon Musk oder Dario Amodei oder Sam Altman und so weiter und so fort sind, eigentlich alle in irgendwelchen Interviews schon mal gesagt haben, möglicherweise laufen wir da in eine absolute Katastrophe hinein, aber vor allen Dingen, wenn es die anderen machen, und deswegen müssen wir halt die schnellste Firma sein, und weil wir werden es gut machen. Aber so dieses absolut ja fast Weltuntergangsszenario, was da manchmal mitschwingt, das wird von den großen Themen, von den großen Firmen ja gar nicht ganz abgestritten. Mich würde jetzt interessieren, als jemand, der jetzt nicht eben ChatGPT und Claude programmiert, sondern sozusagen deutlich handfester sich mit dem Feld beschäftigt und eben auch mit einer ganz konkreten Anwendung. Wie guckst du denn vielleicht auch eher abends, wenn die Sonne draußen scheint, mit einem Glas Wein auf der Terrasse oder wie auch immer das ist, wenn du mal so diese ganz großen Entwicklungen anguckst, wie guckst du auf die nächsten 5 Jahre, auf die nächsten 15 Jahre? Machst du dir da überhaupt Gedanken drüber? Hast du manchmal auch Sorge, dass wir eigentlich in den Untergang steuern könnten, oder bist du eher auf der utopischen Seite? Wie schaust du so auf dieses Thema KI aus dieser anderen Flughöhe?
Ich weiß nicht, ob ich mir zutrauen würde, sagen würde, dass ich ein komplett in sich geschlossenes, abgerundetes Bild für mich selber habe. Ich glaube, da gibt es schon sehr viele Gedanken, die auch in unterschiedlichen, manchmal sich auch widersprechenden Richtungen erstmal noch sind. Also da würde ich für mich nicht den Anspruch haben wollen, dass ich da so ein absolut kohärentes Bild habe, und das ist es, und bin ich mir absolut sicher.
Das wäre ja auch fast schon wieder selbst irgendwie widersprüchlich.
Vielleicht, ja. Also stimmt. Ich weiß, dass ich glaube, weder den absoluten Doomsayer noch den Utopisten, ich glaube, keine dieser Richtung ist so extrem. Das zeigt irgendwie, finde ich, wenn man jegliche technologische Entwicklung der letzten Jahrtausend ehrlicherweise anguckt, ist es nie so schlimm gekommen, wie alle gesagt haben oder die davor gewarnt haben. Und es ist natürlich auch nie immer so positiv ausgegangen, wie die Verfechter angekündigt haben. Und ich glaube, wenn man sich auch heute so ein bisschen anguckt, wie entwickelt sich über das über die letzten paar Jahre, also man muss ja auch ehrlicherweise inzwischen sagen, ChatGPT ist auch nicht erst jetzt gestern um die Ecke gekommen. Ja, ist der inzwischen schon ein bisschen was. Und wenn man sich anguckt, wie man da, als das rausgekommen ist, erstmal die Aussage war, naja, morgen sind alle Softwarefirmen tot oder was auch immer da die gängige Meinung war, das ist so nicht gekommen. Softwarefirmen sind im Moment so dominierend in den ganzen Marktkapitalisierungen und dergleichen wie noch nie zuvor. Also offensichtlich hat es die nicht sofort gekillt. Und gleichzeitig ist bisher auch noch nicht irgendwo die Welt untergegangen. Ich glaube, dass wir schon die Situation haben werden, dass diese Technologie eine sehr, sehr große Entwicklung und Veränderung und Auswirkungen auf sehr viele Bereiche unseres Lebens haben werden. Im Zweifel tatsächlich sogar fast eher im beruflichen Kontext als im privaten Kontext. da glaube ich, dass es sich stärker auswirken wird, zumindest zu Beginn. Ich kann selbst für mich auch noch nicht so richtig diesem Argument folgen, wir werden deswegen dann alle arbeitslos sein. Das ist für mich noch nicht schlüssig und nachvollziehbar, um es ganz offen zu sagen. Ich glaube, dass sich unsere Arbeit und die Jobs sehr stark auch verändern werden, dass es auch schnell passieren wird, schneller in manchen Bereichen als bisher. Aber das passt ehrlicherweise in eine Dynamik, wo wir eigentlich schon immer über die letzten Jahre oder Jahrzehnte gesehen haben, dass Veränderungen heute schneller passieren als vor 30 oder 50 Jahren. Das ist einfach der Unterschied. Das setzt sich damit fort. Insofern ist es jetzt keine für mich komplett neue Sache, sondern eher ein Fortschreiben, eine existierende Logik. Insofern, ich bin grundsätzlich eher relativ, gucke ich da relativ optimistisch und auch gespannt darauf und habe auch ehrlicherweise persönlich sehr viel Spaß damit, Dinge zu tun, die ich bisher nicht konnte. Für mich ist das, ich kann eigentlich keine einzige Zeile Code schreiben. Dafür dankenswerterweise sehr fähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das sehr gut können. Ich muss das nicht selber machen, könnte das auch nicht selber machen. Aber mit diesen Tools, mit diesen Dingen, die ich plötzlich machen kann, wo ich plötzlich Dinge umsetzen kann, wo ich großen Spaß dran habe, die ich bisher einfach nicht konnte, weil ich die Fähigkeiten dazu nicht hatte. Und ich glaube, das ist das etwas, was wir häufig unterschätzen, wie sehr bis hin zu auch künstlerischen Bereichen, wo, glaube ich, Menschen vielleicht eine künstlerische Idee, die sie haben, umsetzen können oder dann demnächst irgendwann mal umsetzen werden können, die sie bisher nicht umsetzen konnten, weil sie die haptischen oder handwerklichen Fähigkeiten dafür vielleicht nicht hatten. Menschen, die Dinge erstellen und entwickeln können, wo sie bisher nicht das Training dazu hatten, um das zu können. Ich glaube, diese positive Perspektive darf man nicht außen vor lassen. Es ist plötzlich können Millionen Menschen Grafikdateien erstellen für irgendwelche Flyer oder sonst was oder für irgendwelche Anzeigen oder dergleichen, während das bisher sie nicht konnten. Das ist eine Demokratisierung von Fähigkeiten, die gigantisch ist. Und ich glaube, den Aspekt darf man nicht außen vor lassen und nicht vergessen. Und ich glaube, ich bin eher so in diesem Camp. Aber ich glaube auch nicht, dass uns das jetzt irgendwie die morgen Softwareentwickler nicht mehr erforderlich sind und alle wir nur eine ChatGPT-Abo haben oder Claude-Abo haben und damit alles entwickeln und alles machen können. Das wird auch nicht passieren.
Mhm. Also ich vielleicht nur so zwei, drei Assoziationen dazu von meiner Seite. Das eine, dass ich auch das Gefühl habe, so, also wer Freude am Lernen hat, für den ist das natürlich wirklich ein unglaubliches Lernfeld, wo man auch das Gefühl hat, man wohnt eigentlich ja einer Entwicklung von neuen Kulturtechniken bei, die in einer Breite zugänglich sind. Also beispielsweise nicht um den Coding, aber zum Beispiel, dass Zugang zu Coding ohne coden zu können möglich wird und damit so das Ausschöpfen von, was eigentlich diese Maschine Computer leisten kann. Da habe ich auch das Gefühl, dass es also für ein Fest des Lernens auch irgendwo ist. Und zugleich, das fand ich sehr Gespräch, vielleicht für mich so ein Takeaway aus dem Gespräch mit Matthias Hornschuh und dem hier vorhergegangenen Podcast-Gespräch, dass ich auch sehr ihm zustimme, dass zum Beispiel also experimentieren, auch mit Musik ohne ein Instrument und spielen zu können, ohne komponieren gelernt zu haben, auch da entsteht so eine Lernkurve, Zugänglichkeit für, ich kann sagen eben zum Beispiel, weil du hast das Beispiel der Bilder, ich würde das Beispiel der Musik nehmen, ich kann mich da Dingen annähern, die vorher hermetisch waren und zugleich bleibt die Schwelle von professioneller Expertise unerreichbar, wenn ich nicht das investiere, was MusikerInnen oder KomponistInnen investiert haben, an Zeit, an Auseinandersetzung. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass es so eine vollkommene Ablösung von Expertise, jedenfalls nicht auf absehbare Zeit bringt. Vielleicht und die letzte, ein bisschen anekdotische, aber das war für mich auch sehr faszinierend im Bezug. Ich war vor ein paar Monaten in einem Archiv, um ein bisschen mich zu beschäftigen mit der Frage von, warum sind eigentlich Kulturmanagement-Fächer entstanden an deutschen Hochschulen, so Mitte, Ende der 80er Jahre? Und habe dabei Zeitungsartikel gefunden, die sich lesen, als wären sie von heute. Nicht unbedingt im sprachlichen Duktus, aber einer der Hauptargumente, weswegen Kulturmanagement-Studiengänge entstanden sind, an mehreren Hochschulen war, wir leben in einer Zeit der Technisierung und diese Technisierung wird dazu führen, dass ganz viele Menschen, die im Moment sagen, noch am Arbeitsmarkt sind, keinen Platz mehr im Arbeitsmarkt haben werden. Und deswegen wird der Kultursektor boomen. Das war aber halt in den 80er Jahren die These, weil die alle was mit ihrer Zeit machen müssen. Und deswegen werden wir KulturmanagerInnen brauchen, damit dieser boomende Kultursektor die Menschen, denen sonst langweilig ist, bedienen können. Das ist dann schon Anfang der 90er vollkommen in sich zusammengebrochen. Aber so diese Angst vor es ist hier eine neue Technologie und die wird uns alle arbeitslos machen. Die konnte man tatsächlich als einen Gründungsimpuls fürs Kulturmanagement bringen. Und das hat mich sehr fasziniert, das in der aktuellen Zeit zu lesen, wo es diese Analogie dann gibt. Aber zugleich irgendwie keiner die Hoffnung hat, dass das den Kulturbereich sehr stärken würde. Das ist dann wieder ein bisschen das Traurige an der Analogie, dass sie da endet.
Ja, das wusste ich auch nicht. Interessant, spannend. Aber ich glaube, das ist absolut dieser Vergleich, der lässt sich, glaube ich, mit sehr vielen Bereichen machen, bis hin zu, ich weiß noch, am Anfang meines Studiums hat man nonstop Wikipedia als das Teufelswerk dargestellt, dem man nicht vertrauen darf und dergleichen. Wir haben irgendwann gelernt, damit umzugehen. Wir haben die Kulturtechniken dafür entwickelt, zumindest in großen Teilen. Wie muss man dieses Ding einsetzen und was kann man damit machen, was sollte man auch nicht damit machen, wie kann man es verifizieren, muss man es verifizieren, all solche Dinge. Das ist natürlich auch besser geworden, aber trotzdem sind das Dinge, glaube ich, wo wir regelmäßig irgendwie lernen, wie wir damit umgehen müssen und dergleichen. Und ich glaube, dann ist das so eine ähnliche Sache, erlebt man jetzt teilweise eben auch wieder damit, dass das Schreien, wie schlimm es ist, doch manchmal. Also ich glaube, es wird Bill Gates zugeschrieben. Ich weiß nicht, ob es wirklich von ihm ist. Und ich kriege das jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig zitierfähig hin. Aber er hat im Wesentlichen, glaube ich, gesagt, oder es wird eben so überliefert, dass wir als Menschen in der Regel unterschätzen, was man irgendwie in einem Jahr an Änderungen realisiert oder wie stark sich was verändert. Aber wir unterschätzen, was in 10 Jahren passiert. Und ich glaube, das ist schon tatsächlich da in dem Kontext ein bisschen zu sehen. Ich glaube auch ehrlicherweise, dass man in diesem Kontext insbesondere von Anthropic, Horrorszenarien, die Marketing einsetzen, und das ist deren Marketing-Taktik schon immer gewesen, seit sie existieren. Das muss man in diesem Kontext sehen und man muss unterscheiden, was ist jetzt sagt ein Sam Altman im Kontext von Investorengesprächen und Fundraising-Initiativen und was ist vielleicht die Realität? Ja, es gibt genug auch sehr fähige Menschen, die sagen, diese Art von Large Language Models, die werden gewisse Dinge nie können, weil sie eben, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal ja kurz drüber gesprochen, an sich nicht verstehen, was sie tun, sondern es ist rein eine statistische Wiederholung. Und es gibt Dinge, die man mit statistischen, auf Basis von Statistik sehr gut lösen kann. Und es gibt Dinge, die kann man auf Basis von Statistik nicht lösen, sondern brauchen wir andere Dinge. Und ich glaube, insofern, aber ein sehr spannender Fund, das wusste ich auch nicht, obwohl ich sowas Ähnliches studiert habe, aber tatsächlich.
Ja, also auch für mich war es ja neu und wenn das hätte man sagen ja auch als sagen, jemand, der Kulturmensch unterrichtet, irgendwie vielleicht sagen wissen können, aber ich fand es auch faszinierend. Wir sind für heute auf der Zielgeraden, aber ich würde in Anlehnung an Bill Gates sagen, wir sollten auf keinen Fall 10 Jahre warten, bis wir weitersprechen, weil ich glaube schon, dass auch in kürzerer Zeit so viel passiert und das Gespräch hat das für mich sehr bestätigt, dass es schön wäre, wenn wir zu gegebener Zeit uns weiter austauschen können. Als Abschlussfrage überrumpel ich dich jetzt nochmal mit einer Frage, die du noch nicht wissen konntest, aber ich werde sie künftig am Ende der Gespräche häufiger stellen. Ich bin gerade auf der Suche nach spannenden Fragen ich frage Menschen nach ihren Lieblingsfragen, wissend, dass die meisten Menschen sich diese Frage vorher nie gestellt haben. Aber wenn du eine Frage, die zu selten gestellt wirst, mir mitgeben könntest, was für eine Frage würdest du sagen, sollten wir uns gegenseitig, also nicht unbedingt wir beide, aber insgesamt sollte häufiger gestellt werden?
Ich kann nur eine Meta-Frage sozusagen mitgeben. Es ist nicht eine spezifische Frage, aber ich habe, das fand ich einen ganz interessanten Denkanschluss, einen Vortrag gehört zu darüber, wie können wir bessere Beziehungen und intensivere und tiefere Beziehungen zu Menschen aufbauen. Das ist nichts Neues, ich habe mich das nicht erfunden, sondern für mich war es neu und ich glaube, das ist was ich versuchen werde, stärker zu machen. Und da war die Formulierung, die da genutzt worden war, sogenannte Deep Questions, also Fragen, die eher die Motivation bei Menschen darlegen, nicht zu fragen, was machst du als Job, sondern was magst du an deinem Job gerne, die eine ganz andere Qualität an Antwort hervorholt. Und so ein bisschen ist es auch das, was ich in meinem Alltag immer mache, dass ich sage, das ist ein bisschen flapsig jetzt formuliert, aber mich interessiert nicht, wer ein Ticket kauft. Ich will wissen, warum die Person ein Ticket kauft. Ich will verstehen, was ist die wirkliche Motivation von Personen? Warum treibt sie etwas an? Das stelle ich zum Beispiel auch Bewerberinnen und Bewerbern bei uns immer als allererstes die Frage. Ich will wissen, was suchen Sie eigentlich? Was erhoffen Sie sich da zu finden in der neuen Rolle oder dergleichen? Und ich glaube, dieser Motivation auf die Spur zu gehen, ich glaube, das ist eine Frage, die ich finde, die wir uns häufiger stellen sollten.
Vielen Dank. Bevor ich mich jetzt frage, ob ich genug Deep Questions gestellt habe, beenden wir das Gespräch für heute und beim nächsten Mal versuche ich ein paar mitzubringen. Vielen Dank, lieber Hannes. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Martin. Ich freue mich auf die Gespräche, die dann wir entweder in anderen Foren oder so auch hier wieder haben werden. Vielen Dank für die Einladung.
Bis bald.
Das war die 112. Folge unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Transformation. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Unsere nächste Folge befasst sich mit Sport und Kultur und der Frage, welche Ähnlichkeiten zwischen Hochleistungssport und künstlerischer Praxis bestehen und wie herausfordernd die Wege für junge Menschen mit Talent in diesen Welten sind. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Passen Sie gut auf sich auf.